und schon jetzt im Glauben mit dem König zu feiern. Als Beginn der modernen Missionsbewegung wird allgemein das Jahr 1793 angesehen, also bald schon oder schon 220 Jahre sind vergangen, als sich der 31-jährige William Carey als Diener des höchsten Königs nach Indien senden ließ, um dort das Evangelium unter größten Widerständen und Anfechtungen zu predigen. Er hat die Bibel in mehrere Sprachen übersetzt. Es war unwahrscheinlich, was der Mensch mit Gottes Hilfe geleistet hat. Und er hat soziale Einrichtungen gegründet. William Carey ist der Pionier der modernen Mission. 1793 ist er nach Indien gegangen. Seine eigene Frau weigerte sich, mit ihm nach Indien zu gehen. Aber er hat diesen Auftrag verspürt. Er hat die Bibel in mehrere Sprachen übersetzt. Dann auch der Hudson Taylor, der ist sicher bekannt, der hatte dann später, 70 Jahre später, 1865, als 20-Jähriger die Sattheit und die Selbstzufriedenheit der Christen in England satt und er machte sich auf den Weg, das Evangelium nach China zu tragen, ins Innere von China. Daraus ist die große China-Inland-Mission entstanden. In der Folge aber ließen sich Tausende und Abertausende europäische und kanadische und amerikanische und andere Missionare aus vielen Ländern aussenden. Die Mission geht weiter. Und schaut euch um. Sie haben auch Österreich nicht vergessen und die Schweiz. Dich und mich haben sie nicht vergessen. Das Evangelium ist auch zu uns gekommen. Auch wir, ihr und ich, durften aufgrund des stellvertretenden Todes Jesu im Glauben ins Königreich Gottes eintreten. Im Glauben. Auch uns wurde bei der Bekehrung vom Herrn Jesus Christus das weiße Kleid der Gerechtigkeit geschenkt. Das ist doch wunderbar. Das ist zum Staunen. Das dürfen wir einfach nicht als selbstverständlich nehmen. Wir dürfen nicht so gleichgültig singen, wenn wir solche wunderschönen Lieder singen, Jesus liebt mich oder so weiter. Das ist viel zu schön, um gleichgültig zu sein. Die Einladung gilt immer noch heute. Der König lässt noch sozusagen zu Tisch bitten. Scharen von Dienern des himmlischen Königs werden verspottet und viele werden und wurden getötet. Die Tatsache, dass jeder, der sich zu Christus bekennt, mit Verachtung und Spott und Ablehnung rechnen muss, ist uns wohlstandsverwöhnten Christen viel, viel zu wenig bewusst. Der Patrick Johnston, der das Buch Gebet für die Welt geschrieben hat, hat auf einer Konferenz in Manila, vor, ich weiß nicht, 20 Jahren war diese Konferenz, vom Enthusiasmus im Lehnstuhl geschrieben. Er schreibt: Ich sehe so viel Enthusiasmus in Lehnstühlen, ich hätte fast gesagt vor dem Fernseher, aber so wenig in der Wüste des Tschad. Wir können so schön singen und so schön enthusiastisch von Mission sprechen, aber wir sehen so wenig in der Wüste vom Tschad. Und er spricht von einem vierfachen geistlichen, von einem vierfachen Preis, den Mission kostet, nämlich den geistlichen Preis. Missionare müssen sich selber verleugnen, rücksichtslose Selbstverleugnung, alles aufgeben, was ihnen lieb ist, die Familie, den Beruf, die Heimat und so weiter. Es kostet den geistlichen Preis, es kostet den physischen Preis. Er schreibt, es werde zunehmend wieder wie in den Anfangszeiten der Mission sein, wo der Sarg ein normaler Teil der Ausrüstung des Missionars gewesen sei, wo man den Sarg sozusagen mitnehmen kann, wenn man aufs Missionsfeld geht. Und davon können die Frontiers, die Mission, das Missionswerk, wo der Röbi Bühler verantwortlich ist in der Schweiz, die kennt ihr ja noch wahrscheinlich, den Röbi Bühler, wo die Frontiers-Missionare in aller Welt nur ausschließlich unter Moslem arbeiten, die können davon ein Buch schreiben. Können Geschichten erzählen, wie Menschen, wie Missionare den Sarg mitnehmen können, wenn sie ausreisen. dann sind auch die physischen Belastungen der Familien, der Eltern, der Kinder ein Teil der Berufung zum Langzeitmissionar. Dann kostet es den kulturellen Preis. Man muss eintauchen in eine völlig fremde Kultur. Das Evangelium muss in einem Missionar Fleisch und Blut werden, damit er die Menschen erreichen kann, die er liebt. Und dann kostet es den finanziellen Preis. Er schreibt, wir werden eine viel größere Bereitschaft zum Opfern und Geben benötigen als bisher, wenn die Arbeit getan werden soll. Er schreibt, ich bin erstaunt über die Naivität des Durchschnittschristen in Bezug auf die Finanzierung der Mission. Die meisten meinen, das Geld komme von irgendwoher. Ich frage mich, wie viel mehr für die Weltmission erreicht worden wäre, wenn das Geld der Christen anstatt es in großartige Kirchengebäude zu stecken, aufs Missionsfeld geschickt worden wäre. Das ist ein Artikel, Mission kostet ihren Preis. Geistlicher Preis, physischer Preis, kultureller Preis, finanzieller Preis. Ich habe nur Auszüge davon gelesen. Mission und Passion gehörten, Passion heißt Leiden, Mission und Passion gehörten schon immer zusammen. Die Mission führte Jesus ans Kreuz und in den Tod und billiger als ganze Hingabe ist Mission auch heute einfach nicht zu haben. Ich habe vor einigen 2-3 Monaten ein Buch gelesen, Niemals allein. Es ist die Biografie von über Samuel Lamm. Es ist ein europäischer Name, er heißt ganz anders als Chinese. Er hat sich einfach diesen Namen gegeben, damit man ihn wahrscheinlich besser aussprechen kann. Er war in China, er war ein Missionar und war in China 20 Jahre lang im Gefängnis. 20 Jahre im Gefängnis, vor allem in Arbeitslagern. Und was mich ganz besonders betroffen gemacht hat, als er nach 20 Jahren, er hatte Kontakt schriftlich ab und zu mit seiner Frau, er hatte zwei Kinder, sie hatten zwei Kinder, und im letzten Jahr der Gefangenschaft, im 20. Jahr, hat er nichts mehr bekommen von seiner Frau. Aber seine Mutter, die war todkrank, die war schon sehr alt und todkrank, und er hatte angegeben, er möchte seine Mutter noch einmal sehen. Die Kommunisten konnten ihn nicht umdrehen in 20 Jahren, er hat nichts preisgegeben von seinem Glauben. Sie haben alles versucht, aber er hat nicht nachgegeben. Und so war er eine Art hoffnungsloser Fall. Und sie haben ihn nach 20 Jahren freigelassen. Als er, ja, sie wollten ihn dann nicht mehr in seine Stadt zurücklassen, wo er eigentlich seine Familie hatte, weil sie gesagt haben, der ist zu gefährlich, der steckt uns viele andere Leute an mit seinem Glauben. Und dann hat er eben gesagt, meine Mutter ist am Sterben, ich möchte sie noch einmal sehen. Und dann haben die tatsächlich ihn in die Stadt Guangzhou oder so eine riesengroße Stadt zurückgehen lassen. Und wie er dann nach Hause kommt, die Treppe heraufkommt, so dunkle Treppe, sagt seine Schwester, die hatte noch eine Schwester, die bei der Mutter lebte, da kommt ein Mann, wer ist das? Und er hat dann gesagt, ich bin der Samuel, oder also sein chinesischer Name. Und dann ist sie natürlich, war sie ganz erfreut und er hat dann auch die Mutter gesehen noch. Und dann hat er eben, und das hat mich so besonders berührt, ja, und gefragt, wo ist meine Frau? Und dann hat die Schwester zuerst gar nichts gesagt, sie konnte nichts sagen. Und dann hat sie schließlich herausgebracht, sie ist vor einem Jahr gestorben. Und das hat den Samuel Lamm, schreibt er, am allermeisten getroffen von diesen 20 Jahren Gefangenschaft und Arbeitslager, dass er seine Frau, auf die er sich so gefreut hat und sich so gesehnt hatte, nicht mehr gesehen hat. Sie war schon ein Jahr gestorben vorher und deshalb hat er nichts mehr von ihr gehört. Und die Schwester hat gesagt, oder die Mutter, wir wollten dir das nicht auch noch schreiben, weil du schon so viel zu leiden hattest. Das ist die Geschichte hier. Es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch, sehr ermutigendes Buch. Aber so ist es. Mission kostet ihren Preis. Erstaunlich und gleichzeitig auch erfreulich ist es, dass seit 20 Jahren eine starke Bewegung zu beobachten ist, nämlich der König schickt jetzt nicht mehr nur weiße Diener aus in die Welt, sondern viele farbige Diener aus Südamerika, aus Südkorea, aus Afrika, aus Indien schickt er in die Welt weit, sogar zu uns nach Europa. In Deutschland soll es angeblich bereits 200 bis 300 afrikanische Gemeinden geben und 1000 Missionare allein sollen aus Südamerika in Deutschland arbeiten. Die Motivation für sie ist die Liebe zu Jesus. Weil sie Jesus lieben, kommen sie zu uns nach Europa. Das ist erfreulich. Elisabeth und ich waren vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren in Bern, als wir wieder in der Schweiz wohnten, ein paar Jahre, waren wir in Bern in einer afrikanischen Gemeinde im Gottesdienst. Da war was los. Das ging sehr laut und herzlich zu. Also mich haben sie beim Begrüßen fast zerdrückt. Ich musste richtig schauen für Luft. Ja, das war sehr eindrücklich. Das Gleichnis Jesu erfüllt sich also vor unseren Augen. Und wir sehen im Glauben, wie der Festsaal sich mehr und mehr füllt. Und auch einzelne Juden sind dabei, wie ich schon sagte. Was bedeutet aber die traurige Tatsache mit dem Mann im Gleichnis, der sich ohne Feierkleid in den Festsaal eingeschlichen hat? Ich denke, er steht für zwei Bereiche. Erstens für die vielen, vielen sogenannten Namenschristen, die jahrelang mitmachen, in einer Gemeinde sogar, aber nicht wirklich bekehrt sind, die Erlösung durch Jesus nicht wirklich im Herzen angenommen haben. Ich kenne viele von der Sorte, leider, auch aus unserer engsten Verwandtschaft, oder die einfach sich wieder von Gott abgewandt haben. Das ist ganz, ganz, ganz traurig. Es gilt aber auch für Organisationen, die ihre Mitglieder falsch lehren, sich auf ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott verlassen wollen, anstatt auf die Gerechtigkeit, das weiße Kleid, das Jesus ihnen geben will, die Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Und da wird es keine Entschuldigung geben im Gericht Gottes. Werft ihn hinaus in die Dunkelheit. Wie schrecklich. Ich komme zur dritten Ebene, die ist jetzt kürzer. Das Gleichnis hat auch eine dritte Ebene. Die erste Ebene ist die Geschichte vom König und so und von der Hochzeit. Die zweite Ebene haben wir gesehen, es ist das Volk Israel. Es verwirft den Messias, den Sohn des Königs. Es bringt ihn um und Gott führt sein Ziel weiter. Das Heil geht weiter bis heute, bis zu uns. Und die dritte Ebene sind wir, du und ich. Und das Gleichnis fordert Antwort von uns heute Morgen auf zwei Fragen. Die eine Frage, sind wir Diener? Bin ich ein Diener Gottes? Kann Gott dich und mich gebrauchen, um Menschen zur Gemeinschaft mit diesem König einzuladen? Jetzt sind wir nämlich dran. Die Stafette ist sozusagen an uns übergegangen. Im 21. Jahrhundert. Was bedeutet das für dich und für mich? Ladet jeden ein, dem ihr begegnet, für dich, ja, was bedeutet das für uns als Gemeinde, für euch, für uns in Amstetten? Sind wir bereit, alle, nicht nur Reiche oder Inländer, sondern auch Arme, Flüchtlinge, Behinderte, Farbige, Randständige anzusprechen und einzuladen? Das wird unsere österreichischen Gemeinden umkrempeln und enorm befruchten. Es wird sein, wie wenn wir das Fenster aufreißen und frische Luft hereinlassen, wenn auch einmal ein Flüchtling oder ein Behinderter oder ein Farbiger oder ein armer Mensch unsere Gemeinden besucht. Es wird uns herausfordern. Wie könnten wir es anpacken, dieses Thema? Wir fragen uns das auch in Amstetten. Ich denke am besten mit Gebet und Fasten. Und ich freue mich immer, wenn wir hören, oder wir, wenn wir zu euch kommen und wir hören, bei euch gibt es noch eine richtige Gebetsstunde. Regelmäßig. Nicht nur einmal im Monat, wo nur 3 oder 4 Leute kommen. Vielleicht. Wie manchmal bei uns. Ich denke, mit Beten und Fasten können wir die Fenster öffnen, die Türen, dass andere unsere Gemeinde finden können und dann auch Jesus. Was mich betrifft, komme ich diesem Befehl Gottes noch viel zu wenig nach, ich persönlich. Ich kann mich nicht rühmen. Das ist die erste Frage. Sind wir noch echte Diener Gottes? Geben wir das Evangelium weiter, wo wir können? Und die zweite, vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Wir denken oft, wenn die Bibel uns aufruft zur Gastfreundschaft, dann denken wir, ja, wir wollen die Gemeindeglieder einladen. Das ist Gastfreundschaft, uns zusammensetzen zum Essen, zum Grillen, das ist ja natürlich wunderschön, nichts dagegen einzuwenden. Aber wörtlich übersetzt heißt Gastfreundschaft, das Wort im Neuen Testament, das Griechische heißt Liebe zu den Fremden. Liebe zu den Fremden heißt Gastfreundschaft. Und das ist ein Auftrag Jesu. In erster Linie zu den Fremden. Es heißt, gastfrei zu sein, Liebe zu den Fremden zu haben. Vergesset nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen was? Engel beherbergt, Hebräer 13, Vers 2. Das Tolle ist, dass Gott auch viele ausländische und farbige behinderte Engel hat. Viele Sorten Engel hat er, die wir beherbergen können. Das ist also das Erste. Sind wir echte Diener Gottes noch oder nicht mehr? Und das Zweite scheint mir auch ganz wichtig zu sein, die zweite Frage aus diesem Gleichnis. Lassen wir uns, ihr euch, zur täglichen Gemeinschaft mit dem König einladen? Der König lädt uns nicht nur ein, in sein Reich zu kommen und dann ist aus, sondern er lädt uns jeden Tag ein zur Gemeinschaft mit ihm, dem König. Wenn du ein Kind des Königs bist, dann lädt der König dich ein, mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Das geschieht, indem du dir Zeit nimmst, auf sein Wort zu hören und ihm im Gebet dann Antwort zu geben. Es ist und bleibt ein Kampf, das müssen wir alle ehrlich zugeben, die Zeit zu finden oder zu nehmen dazu. Denn wie im Gleichnis wartet auch auf uns viel tägliche Arbeit, sogar auf Senioren wie uns. Arbeit gehört zum Leben, das ist auch nicht schlecht, ist gut, gesund. Aber nichts darf uns so sehr in Anspruch nehmen, in Beschlag nehmen, dass wir dabei die Einladung Gottes vernachlässigen, nämlich zu ihm zu kommen und Gemeinschaft zu pflegen mit dem König aller Könige. Wir verpassen sonst jeden Tag ein Freudenfest, weil dort, wo Gott ist, ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu seiner Rechten ewiglich. Und darum geht es, um die Freude der Gemeinschaft, nicht um einen Zwang, sondern um Freude mit dem König Gemeinschaft zu haben, um das stille Staunen und die Anbetung seiner Person. Aus der Gemeinschaft mit ihm erwächst dann wieder neue Freude, neue Kraft und neuer Mut zum Zeugnis für unseren Herrn. Wir dürfen ihn rund um die Uhr bestürmen, wir dürfen ihn um Hilfe anrufen. Er freut sich, weil es beweist, dass wir von ihm abhängig sind. Ich muss allerdings auch noch etwas zum Schluss sagen. Wenn jemand noch kein Kind des Königs ist, dann kann er heute Morgen eines werden, seine Einladung annehmen. Der König aller Könige lädt dich genau heute ein, ihm dein Leben mit allem Drum und Dran auszuliefern. Man muss das immer wieder sagen. Jemand hat gesagt, man denkt oft in einer Gemeinde, da sind sowieso alle gläubig. Man muss es immer wieder sagen, in Liebe und Demut, wenn du noch kein Kind des Königs bist, dann kannst du es heute werden. Jesus ist für dich auch gestorben. Bekehrung heißt, und das vergessen wir oft, wie ein hoher Offizier einmal deutlich machte, Bekehrung heißt Halt 1-2, also Halt 1-2, rechts umkehrt und Vorwärtsmarsch. Das heißt Bekehrung. Anhalten, umkehren und in die andere Richtung gehen. Und nicht nur ein bisschen den Kurs korrigieren, so ein paar Grad, so ein bisschen nach rechts oder nach links ist Bekehrung, sondern es heißt umkehren, mit Jesus ein neues Leben anzufangen. Er ist bereit, uns die Sünden zu vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Er hält das weiße Kleid ja bereit für dich. Ich habe diesen Schritt vor 56 Jahren gemacht und ich muss wirklich ehrlich darf ich sagen, ich habe diesen Schritt nie eine Sekunde lang bereut. wirklich nicht. Gibt es jemand unter euch, der sagt, ich bin mich reuig, dass ich mich für Jesus entschieden habe? Gibt es das? Dass jemand sagt, hätte ich doch das nicht gemacht damals? Das glaube ich nicht, oder? Niemand. Deshalb versuche nicht länger, dich mit den alten Klamotten der Selbstgerechtigkeit ins Himmelreich zu schleichen. Es geht nicht. Du verpasst jeden Tag ein Freudenfest mit dem König. Welche Antwort wollen wir dem König heute Morgen geben? Ich wünsche euch, dass ihr auch immer wieder jeden Tag neu mit Jesus vieles erleben dürft, mit ihm unterwegs sein dürft. Es ist eine ernste Zeit, in der wir leben. Jesus sagt, oder im Petrusbrief heißt es, im zweiten Petrusbrief heißt es, so wie es war zur Zeit Lots, so wird es auch sein, bevor Jesus wiederkommt. Die Zeit Lots könnt ihr nachlesen im ersten Buch, was da los war in Sodom. So ist es heute bei uns. So wie es damals in Sodom und Gomorra zuging. Und Jesus sagt, wenn das der Fall ist, dann ist die Wiederkunft Jesu nahe. Und wir freuen uns, dass Jesus wiederkommt, bald. Und wir wollen uns eben auch einfach Zeit nehmen für ihn, die Prioritäten immer wieder auch richtig setzen, weil er wartet darauf, er ist bereit, uns zu beschenken. Amen.